2023 lebten in Deutschland über 6 Millionen Menschen, die über 80 Jahre alt sind. Also Menschen, die vor 1945 geboren sind. Und Jahr für Jahr stirbt diese Generation aus. Also Menschen, die über das Grauen und über die Folgen und die Ausmaße des Zweiten Weltkriegs und der NS-Herrschaft persönlich berichten können. Und so kommt unausweichlich der Tag, wo wir, die Folgegeneration, mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg allein zurückbleiben. Aber wie erinnert sich eine Gesellschaft an etwas, das sie selbst nicht erlebt hat? Hinzu kommt, dass die Aufarbeitung der Verbrechen, der gesellschaftliche Umgang mit der Singularität der Shoah erst Jahrzehnte nach dem Kriegsende begann. Kurz gesagt, es braucht eine aktive Arbeit daran, nicht zu vergessen. Denn wenn jüngere Geschichte zu vermeintlich ferner Vergangenheit wird, wächst die Gefahr, dass das Interesse und das Verständnis für den Zweiten Weltkrieg verschwimmen und verschwinden. Und vor allem der Versuch extremer Kräfte, Geschichte umzudeuten, findet immer mehr fruchtbaren Boden. Wie also geht man dagegen vor? Wie erinnern wir gemeinsam? Wie reden wir über die Verbrechen der NS-Herrschaft in der vierten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg? Über den Ansatz unseres Gasts, über die Arbeit an Erinnerungskultur und über Erinnerungskultur selbst geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und du hörst die zweite Staffel dieses Podcasts mit dem Titel Generation XYZ. Unter diesem Motto fand 2025 die Republika in Berlin statt. Und in diesem Podcast spreche ich mit einigen Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Und dabei geht es auch immer um das Motto Generation XYZ. Alles, was du in der Schule garantiert nicht über Nazi-Verbrechen lernst. So lautet der Slogan der TikTok- und Instagram-Profile meiner Gesprächspartnerin in dieser Folge. Ihr Ziel? Eine andere Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und den Verbrechen der Shoah. Mehr gelebte Gedenkarbeit statt gelernter Erinnerungskultur. Und eine Gesellschaft, in der jede und jeder daran mitarbeitet.
Jetzt, wo wir alle Selfies gesehen haben, die auf dieser Welt von deutschen PolitikerInnen mit Margot Friedländer existieren, wird es vielleicht Zeit für ein bisschen Nachhilfe.
Das ist Susanne Siegert.
Denn über ihr Leben wissen die meisten trotzdem nicht recht viel mehr, als dass sie einmal diesen Satz gesagt hat.
Sage seid Menschen.
Der natürlich besser auf Demoplakate und Instagram passt, als das folgende Zitat der damals 76-jährigen Margot Friedländer.
When you survived, you suffer.
Denn sie ist die Einzige ihrer jüdischen Familie, die den Holocaust überlebt und dafür macht sie sich ihr ganzes Leben lang Vorwürfe.
Und so klingt es, wenn Susanne Siegert, genannt Susi, ihren mehr als 300.000 FollowerInnen anhand persönlicher und oft wenig bekannter Geschichten die Verbrechen des Nationalsozialismus vor Augen führt. 2020 beginnt die gelernte Journalistin über ein ehemaliges Außenlager in ihrer bayerischen Heimat zu recherchieren. Erst nach dem Abitur erfährt sie vom Lager Mühldorf-Hart. Eine Auseinandersetzung in der Schule mit einem der drittgrößten Außenlager des Konzentrationslagers Dachau erlebt sie nicht. Die digitale Recherche zum Lager berührt sie, eröffnet einen anderen Blick auf ihre Heimat. Sie beginnt, ihre Recherchen auf Instagram und TikTok zu teilen. Und diese Recherchen und die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit sind dann, wie sie selbst sagt, irgendwie gewachsen.
Bin ich die Einzige, die nicht gewusst hat, dass Auschwitz kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Österreich wieder aufgebaut werden sollte? Kein Scheiß, ich hab's in diesem Buch hier gelesen.
Sie spricht über Einzelschicksale, über wenig bekannte Orte, Schicksale und Ereignisse der NS-Geschichte. Und über Themen, die ihr persönlich wichtig sind. Es geht um eine feministische Perspektive dieser Zeit zum Beispiel oder um weiblichen oder queeren Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 2024 wurde sie für ihre Videos mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet.
Es war nämlich so, dass ab Herbst 1944 Teile von Auschwitz nach und nach abgerissen wurden, weil die Armee der Sowjetunion immer näher gekommen ist und die SS wollte auf keinen Fall, dass feindliche Truppen irgendwelche Spuren entdecken könnten, dass und wie mehr als 1 Million Menschen in dem Lager ermordet wurden.
Auf der Republika 2025 spricht sie in 2 Diskussionen und einem Vortrag über die Rolle von Social Media bei der Erinnerungskultur, über die drängende Suche nach digitaler Kompetenz in der Gesellschaft und über ihr Anliegen, unsere Art des Gedenkens an den Holocaust zu verändern. Und über all das und vieles mehr habe auch ich mit Susanne Siegert, genannt Susi, gesprochen. Über gemeinsame Gedenkarbeit, über den Umgang verschiedener Generationen mit dem Erinnern und darüber, was passiert, wenn die Generation der Zeitzeugen langsam verschwindet. Los geht's. Liebe Susi, herzlich willkommen im Republikast. Schön, dass du da bist.
Hey, ich freue mich auch.
Du betreibst deinen Kanal bei TikTok und bei Instagram ja unter dem Namen Keine Erinnerungskultur. Und ich habe mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, weil ich kenne den Kanal schon eine Weile und ich habe mich ein paar Mal schon gefragt, wie es eigentlich zu dem Namen kam. Also ist es eine Kritik an dem ja durchaus angefochtenen Begriff Erinnerungskultur oder ist es eine Kritik an der Erinnerungskultur in Deutschland?
Also eigentlich habe ich vor allem sehr, sehr spontan einen Namen gebraucht, als ich mein erstes Video hochgeladen habe. Und dann habe ich mich an eine Podcast-Folge erinnert, die ich da ein paar Tage vorher gehört habe. Und in der hat Jens-Christian Wagner, der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald-Mittelbau-Dora, darüber gesprochen, dass Erinnern in dem Kontext eigentlich ein falsches Wort ist, weil man sich nur an was erinnern kann, was man persönlich erlebt hat. Und das trifft ja auf uns alle in der Nazi-Zeit nicht mehr zu. Und er hat eben, glaube ich, ich weiß gar nicht, welchen Begriff er bevorzugt hat, aber er hat es nur halt so kritisiert. Ne? Und ich fand das irgendwie einen ganz interessanten Gedanken. Dann ist ja auch Erinnerungskultur eigentlich nicht der ganz richtige Begriff für unsere Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit und dann war der Name irgendwann keine Erinnerungskultur und ja, seitdem erkläre ich es ja auch, was er bedeutet. Aber ich finde diesen Begriff okay, ne? Also es ist nicht so, weil das doch ganz viele Leute dann irgendwie immer bei Veranstaltungen sagen, Erinnerungskultur, oh, falsches, ne, ich finde den Begriff total in Ordnung. Aber ich finde es auch einen guten Gedanken zu sagen, wir haben jetzt eine ganz andere Auseinandersetzung ohne Überlebende, ohne Zeitzeuginnen, vielleicht kann man dafür auch andere Worte verwenden. Und Gedenkarbeit, finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Begriff, weil da eben auch so dieses Arbeit zeigt auch, dass wir da jetzt aktiv sind, wenn es eben Überlebende nicht mehr sein können.
Ja, das kann ja auch ein Work in Progress sein. Also genau. Das kann man ja auch gemeinsam vielleicht ausmachen. Würdest du sagen, ganz simpel runtergebrochen, dass dein Ziel ist, sozusagen den Zugang zur Vergegenwärtigung der Shoah und der NS-Verbrechen jungen Menschen näher zu bringen? Also ist das wirklich dein Ziel, mit jungen Menschen zu kommunizieren?
Ja, voll. Und ich glaube vor allem auch Menschen, die von sich aus vielleicht sagen würden, sie haben gar kein Interesse an dem Thema, sind nicht geschichtsinteressiert und dass sie dann eben doch merken, doch sind sie schon, wenn es eben auf eine andere Art, auf einem anderen Kanal, in einer anderen Sprache von einer anderen Person erzählt wird, als sie es vielleicht sonst so gewohnt sind im Kontext Schule oder auch im Kontext so Netflix-Dokumentationen.
Ich habe gelesen, dass du zu dem Thema gekommen bist. Ich glaube, du machst die Videos seit 2020, ne? Also auch schon 5 Jahre. Dass du zu dem Thema gekommen bist über das KZ-Außenlager Mühldorf, weil das bei dir in deiner Heimat ist. Was hast du für ein Verhältnis heute zu dem Ort?
Genau, das ist so 20 Kilometer entfernt von dem, wo ich aufgewachsen bin, meine Eltern immer noch wohnen und auch zur Schule gegangen bin, aber hat da halt nie eine Rolle gespielt. Und meine Eltern waren sogar mit mir zum ersten Mal vor 5 Jahren an dem Ort. Also auch für die, obwohl die ihr ganzes Leben lang wohnen, hat der Ort eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Ist aber, glaube ich, auch sehr exemplarisch für alle Außenlager oder sonstige Tatorte, die eben nicht so große Stammlager sind wie Buchenwald-Dachau und so weiter. Also, dass man das einfach nicht weiß sehr lange. Also mittlerweile, am Anfang habe ich ja wirklich nur über diese Orte recherchiert und Videos gemacht oder erst auch keine Videos habe, bis ich mein Gesicht gezeigt habe, war schon auch so 1,5 Jahre oder so. Vorher eher so Grafiken mit Dokumenten. Ich mache jetzt ja mittlerweile auch ganz andere Themen, andere Orte, andere Opfergruppen, aber klar hat dieser Ort für mich immer also eine große Bedeutung, weil das war ja für mich einfach so der Aha-Moment, ne? Diesen Ort dann im Kontext von Massenmord und Judenvernichtung kennenzulernen, auf Originaldokumenten diesen Ortsnamen auf einer Seite zu lesen mit Auschwitz. Überlebende, die ihn erwähnt haben, irgendwie mit ihrem englischen Akzent oder so. Ne? Also das hat da schon was mit mir gemacht, zu merken, ah ja klar, das ist halt nicht in der Komfortzone von einem anderen Land passiert, in der Komfortzone von Massentourismus und einer anderen Geschichtsvermittlung, sondern vor meiner eigenen Haustür und hat meine Lebenswelt an ganz vielen Orten berührt, was ich mir einfach vorher gar nicht so bewusst gemacht habe.
Kannst du kurz zusammenfassen, was da passiert ist, also was der Ort genau war während der NS-Zeit?
Genau, also ab Sommer 1944 bis Mai 1945 war das ein Außenlager von Dachau, auch eines der größten, ich glaube das zweitgrößte. Und ungefähr 8000 Häftlinge haben es durchlaufen, vor allem ungarischer Juden, auch ein kleineres Frauenlager. Und die Häftlinge sind dahin verschleppt worden, weil es der Plan der Nazis war, da so eine unterirdische Flugzeugfabrik zu bauen. Weil eben ne, die Alliierten haben immer mehr so die Stützpunkte angegriffen und dann wollte man quasi eine eigene Fabrik unterirdisch haben, weil die dann geschützt gewesen wäre vor solchen Angriffen. Und in Mühldorf ist auch so ein großes Waldgebiet und da wäre das eben reingekommen, auch noch so, um sich halt zu tarnen, so in diesem Waldgebiet. Und genau, die mussten dann da eben schwere Zwangsarbeit verrichten und hatten da dann auch, kann man statistisch sagen, eine Lebenserwartung von so 80 Tagen, als sie da eingeteilt waren, weil es natürlich mega schwer körperliche Arbeit, ne? Man spricht da von einer unterirdischen Flugzeugfabrik, also so, man baut so einen riesengroßen Tunnel und darunter in den Stockwerken quasi gibt es halt dann Produktionsstätten. Genau.
Wahnsinn.
Auch. Ja, 4000 Menschen haben es auch nicht überlebt eben, also auch so die Hälfte ungefähr. Und ja, wie gesagt, das war dann, der Krieg war dann vorbei, dann hat man das halt so abgetragen, Baumaterial irgendwie verwendet für sich selber und dann hat das ganz lange erstmal gar keine Rolle gespielt. Und auch heute, es gibt da super krass engagierte Ehrenamtliche, wie überall, aber auch eher so ältere Geschichtslehrkräfte zum Beispiel. Aber dass es jetzt so Common Knowledge ist und da gehen alle Schulklassen hin, ist halt noch längst nicht so auf jeden Fall.
Du hast gesagt, dass, also ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du auf den Ort oder auf die Bedeutung des Orts auch erst nach deiner Zeit da, genau. Also als du schon weggezogen warst, aufmerksam geworden. Verrät das auch was ein bisschen, wie du vorgehst bei deiner Arbeit, also wenn du die Videos machst, wie gehst du dann vor, wie näherst du dich den Ort an, weil das war ja wahrscheinlich dann eine digitale Auseinandersetzung mit dem Ort. Mhm. Und ist das quasi dann auch der erste Schritt, wie du dich bestimmten Themen näherst oder wie gehst du vor?
Genau, also meine Recherche findet ja vollkommen online eigentlich statt, in Online-Archiven. Und das, glaube ich, ist auch so eine Vorstellung, mit der ich gerne breche, dass es so bedeutet, dass man in Archive geht und da irgendwie staubige Dokumente und Bücher durchblättert, sondern das ist wirklich alles digital. Man braucht nur seinen Laptop, Internet und halt dann die entsprechenden Seiten und gibt das dann teilweise da wirklich ein über Google. Ne? Und es ist, manche sind besser erschlossen und einfacher zu verstehen als andere. Aber genau, das ist eigentlich immer, wie meine Recherche anfängt und ich nähere mich dann so an, indem ich halt verschiedene Perspektiven kombiniere. Ne? Auf der einen Seite Dokumente, die auch von Täterperspektive verfasst wurden, also von den Nazis, von der SS. Auf der anderen Seite aber Interviews von Überlebenden, die irgendwie sich dazu äußern, aus ihrer Perspektive als Verfolgte. Und dann im besten Fall gibt es halt irgendwie auch noch eine Auseinandersetzung aus der wissenschaftlichen Perspektive, aus der Nachkriegszeit, ne? Wo dann irgendwie Forschende irgendwas dazu geschrieben haben und so. Und dann baut man sich das so zusammen, damit man eben im besten Fall so einen Rundumblick hat, immer auch so mehrere Quellen dasselbe bestätigen, weil das natürlich bei meinem Thema sehr wichtig, dass man irgendwie verlässlich ist, ne? Und dass man seine Quellen offenlegen kann, wenn jemand nachfragt und dass ich mich da jetzt nicht, weil das passiert halt leider schon auch, andere machen ja auch solche Videos, aber dann ist es ganz oft so based eines Wikipedia-Artikels oder so und da will ich schon schauen, dass das so ein bisschen tiefer geht und man Leuten auch dann schon durch das Video und die Quelleneinblendungen das Gefühl gibt, hier ist eine Info, auf die ich mich verlassen kann.
Wir hatten ja bevor wir aufgenommen haben, kurz drüber gesprochen, dass du auch mal Führung gemacht hast durch das KZ. Würdest du sagen, dass die Auseinandersetzung mit dieser Zeit tendenziell was ist, was rein digital stattfinden kann, oder braucht es im Prinzip auch diese analoge Begegnung, diese Orte?
Gute Frage. Also ich glaube an sich, die Orte, die sind schon sehr, sehr wichtig, aber ich glaube auch, dass wir denen schon eine sehr große Bedeutung zumessen. Das sieht man ja gerade an der Diskussion, so ist es Pflicht, Gedenkstätten zu besuchen in der Schule und so. Und da denke ich zum Beispiel eher nein, weil wenn das gerade so einen Zwang hat, dann bringt das, glaube ich, gar nichts. Eher vielleicht noch mehr Ablehnung von dem Thema. Aber trotzdem, ne, ich glaube, gerade wenn du halt wirklich nur mit dem Fahrrad 15 Minuten fährst und bist an so einem Ort und da siehst du dann Spuren und die sind eben nicht so, wie man sich eine KZ-Gedenkstätte vorstellt mit irgendwie rostigen Stacheldrahtzaun und ehemaligen Baracken, sondern das sind dann in meinem Fall bei diesem ehemaligen Lager nur so Mulden im Boden und dann bekommst du irgendwie erklärt, dass da so eigentlich das sind die Löcher, wo mal Stacheldrahtzaun befestigt war und so. Ne? Also man sieht Spuren, aber man muss sich die selber erklären und erarbeiten und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wirkungsvoll, sich so einen Ort wirklich zu anzunähern, indem man ihn auch betritt. Also ja, ich glaube ja und nein, aber wahrscheinlich Fokus eher auf so kleinere Gedenkorte und nicht mehr diese großen auch Orte des Massentourismus, einfach wie so eine Gedenkstätte in Auschwitz und auch anderer Stammlager.
Ja, ich erinnere mich gut, ich habe ehrlich gesagt eine wirkliche Sensibilität für das Thema erst gewonnen, tatsächlich durch die Schule und das lag viel an unserer Lehrerin, die einfach sehr gut war. Das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die viele Leute erzählen über das Thema, dass es immer von den Lehrkräften abhängt. Jetzt ist es aber so, dass wir im Abiturjahrgang war man dann vielleicht auch in der Lage dazu, sich freiwillig dem Thema zu öffnen und nicht eben durch Zwang, nicht durch die Schule. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Besuch im Jüdischen Museum in Berlin, wo ich so überwältigt war von den Gefühlen auch, die man da erlebt. Das ist ja im Prinzip ein sekundärer Ort. Also es ist ja kein primäres Erlebnis.
Kein Tatort so.
Genau, es ist kein Tatort, sondern es ist ja ein sekundärer Ort. Aber für mich im Nachhinein war dann schon ausschlaggebend zu denken, naja, ich musste mich dafür erstmal öffnen. Und wenn ich, als ich 10 war oder als ich 12 war oder 14 war, war ich dazu vielleicht gar nicht in der Lage oder war vielleicht nicht in der Lage, das zu begreifen, welche Ausmaße das Ganze hat. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, die schulische Auseinandersetzung damit haben viele wahrscheinlich noch vor Augen und auch, dass das Schulsystem allgemein einfach Fehler hat, wissen viele. Aber was denkst du konkret, wie ist die Auseinandersetzung von Schule oder von Kindern in der Schule mit dem Nationalsozialismus? Was erlebst du da?
Ja, also ich kann mich da jetzt auch nur noch sehr vage an meine eigene Schulzeit erinnern. Aber wenn ich jetzt so mitbekomme, was mir Leute auch schreiben, verstehe ich auch, dass da halt ganz viel auch so Gruppendynamiken dabei sind, ne? Gerade irgendwie so an Gedenkstätten besuchen. Wie guckst du auf dein eigenes Gesichtsausdruck, wenn du mit deiner Schulklasse ein ehemaliges Krematorium betrittst?
Ja.
Ne? Und wie reagierst du? Also kann ich mein Handy rausholen, wenn ich in der Gedenkstätte bin? Wie, also ne, das sind so viele so unausgesprochene Fragen und Regeln, denen man sich erstmal konfrontiert sieht, wenn man, glaube ich, jung ist. Also stelle ich mir zumindest jetzt im Nachgang auch nochmal so vor. Und man hat Angst, was falsch zu machen, falsche Fragen zu stellen. Und da ist halt der digitale Raum wirklich super dafür geeignet. Also ich finde, das ist das Schönste zu merken, wenn junge Leute mir irgendwie Fragen stellen auf TikTok, die teilweise auch echt schon zeigen, dass halt da Defizite da sind. Also ich erinnere mich an eine Frage, da meinte eine Person, hä, krass, also sind nicht nur deutsche Juden und Jüdinnen verschleppt worden, weil ich halt über eine, ich glaube, ukrainische Jüdin gesprochen habe, die verschleppt wurde von den Nazis. Und dachte ich mir so, krass, aber das kommt halt auch irgendwo her, ne, dass Menschen denken, es gab in jedem Lager eine Gaskammer oder so. Ne? Das ist halt einfach durch diese ganzen Erzählungen und Filme und so, entsteht halt so ein Bild. Und ich glaube, dass man dann, wenn man damit konfrontiert wird, oh, hier sieht es ganz anders aus, ist das erstmal so ein Moment, der einen verunsichert. Und dann vor einer Lehrkraft zu stehen und vor seinen ganzen Mitschülerinnen, das kann einfach, glaube ich, schon auch ein bisschen eine Überforderung sein. Und dann ist es schon gut, wenn man das nicht in diesem Pflichtkorsett, sondern eben vielleicht mit seinen Eltern oder danach, wie jetzt bei dir, dann, wenn man schon so ein bisschen älter ist, das noch mal im Schulkontext nachholt oder halt zu Hause abends im Bett auf seiner For You-Page. Ne? Deswegen, das hat schon auf jeden Fall auch seine Vorteile, da in diesem intimen Kontext von so einem Smartphone dann mit dem Thema konfrontiert zu werden.
Dann ist der Algorithmus im Prinzip dein bester Freund in dem Moment.
Ich finde auch, also natürlich kann man über den viel sagen und es ist bestimmt, wäre es mit anderen Themen einfacher, irgendwie viral zu gehen, wenn man das unbedingt möchte. Aber an sich ist es schon, gerade für diese Themen, die erstmal nicht so sexy sind für viele Leute, ne, die dann werden nie danach suchen, die werden nie in ihre Leiste Holocaust eingeben oder einer Gedenkstätte folgen vielleicht sogar. Aber die bekommen meine Videos angezeigt und vielleicht beim 8., 9. Mal sagen sie, okay, das interessiert mich jetzt, dieser Einstieg. Und dann gucken sie es an und merken, sie haben doch mehr Interesse oder auch sind gerade an dem Punkt, wo sie dafür so bereit sind. Ne. Da braucht man ja auch schon so ein bisschen vielleicht eine mentale Verfassung gerade, sage ich mal. Oder es gibt welche, an denen man es halt sich nicht angucken will. Deswegen, ja, ich sehe die Kritik an so Algorithmen und Filterblasen und so weiter, aber für solche Themen, wenn man dann seine Videos irgendwie gut so der Tonalität anpasst von so Plattformen, hat man da echt eine gute Chance, halt auch Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde.
Mhm. Ja, das stimmt definitiv. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der erste Zugang zu dem Thema wahrscheinlich über die Schule. Und jetzt sagst du ja auch, man lernt bei dir das, was die ZuschauerInnen garantiert nicht in der Schule lernen. Warum denkst du, dass sie es garantiert nicht in der Schule lernen?
Das ist auch nicht nur Kritik an der Schule, weil ich meine, die können einfach nicht alles da vermitteln.
Klar.
Und das sind ja auch oft super, ich sage mal, nischige Themen, wo ich jetzt auch nicht bei allen Themen sagen würde, das ist unbedingt notwendig, um dieses Thema zu verstehen. Aber das sind halt Themen, die schon noch andere Perspektiven zeigen. Weil zum Beispiel, ich habe mal mir so den bayerischen Lehrplan Geschichte 9. Klasse Gymnasium angeschaut und da geht es halt um das Thema. Und dann hat man da den Themenblock Widerstand und dann heißt dann noch Weiße Rose, Stauffenberg, U.A. und andere. Und ich frage mich wirklich, was das bedeuten soll, U.A. Ne? Also was wird da noch behandelt? Weil es gäbe ja schon auch andere Widerstandsgeschichten eben. Und das ist dann zum Beispiel ein Thema, was ich viel behandle.
Ja.
Ne? Widerstand von Verfolgten, Widerstand oder ich sage mal so Alltagssolidarität und nicht Widerstand. Also was hat es so für Möglichkeiten gegeben, irgendwie solidarisch zu sein, ohne dass man dafür gleich hingerichtet wurde. Sondern da gibt es ja auch viele Beispiele. Genau, das ist, glaube ich, zeigt es ganz gut so, dass es vielleicht nicht, es ist ja, also meine Videos sind nie Ersatz, ne, für die Schule und auch keinen Gedenkstättenbesuch, keinen Museumsbesuch, aber können das halt so ergänzen und vielleicht neue Perspektiven einbringen, über die man bisher noch nicht nachgedacht hat und die mir wichtig sind und wo ich auch Gefühle zu habe und die ich im besten Fall irgendwie auch noch irgendwie mittransportiere, ohne auf die Tränendrüse drücken zu müssen.
Mhm. Ja, ich glaube, es sind natürlich meistens dann kleine, detaillierte Geschichten, die im Zweifel ja, doof gesagt, hinten überkippen,
ja,
die aber eigentlich stellvertretend stehen für eine ganz große Sache. Und im Zweifel gewinnt man dann dadurch den Zugang zum Thema. Zugang zum Thema ist eigentlich auch das Stichwort für den nächsten Punkt, weil NS-Vergangenheit auf Social Media ist eigentlich fast schon zum Werkzeug geworden von vielen extremen Kräften, und Geschichte allgemein ist immer schon ein Werkzeug gewesen, durch Verkürzung, durch Revisionismus, einfach extreme Kräfte, die Geschichten anders erzählen, falsch erzählen, Fakten verdrehen. Ich frage mich halt, es ist de facto ja so, dass sie offensichtlich damit bei jungen Leuten punkten, und ich frage dich, was du denkst, woran das liegt. Warum machen extreme Kräfte, warum machen rechte Kräfte mit ihrem Revisionismus es sozusagen in großen Anführungszeichen besser, junge Menschen zu erreichen und zu binden?
Ich glaube, weil ihre Erzählungen halt sehr bequem sind, ne? Weil wenn ich jetzt so an diesen Maximilian Krah denke, der hat ja dann so ein Video gemacht, dass unsere, was hat er gesagt, eure Großeltern waren irgendwie Helden oder so, ne? Und das ist natürlich eine einfachere und schönere Erzählung, als wenn ich jetzt ein Video mache und sage, deine Großeltern waren Täter und Täterinnen, so, ne? Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass da spricht einfach der Wunsch draus, dass man sich nicht belasten will, seine Angehörigen nicht belasten will. Und das ist auch so, was ich jetzt so zumindest subjektiv aus meinen Nutzerkommentaren so mir rauslese, dass jüngere Menschen das nicht so stark haben, weil dann greift man eben nicht deren Uropa an, sondern noch eine Generation später, die für die gar keine Rolle spielt, so in ihrem Aufwachsen. Aber das gerade auf Instagram, wo ich ja auch Videos veröffentliche, da ganz oft so der erste Impuls ist von Nutzerinnen, die gerade ein bisschen älter sind, also auch so, würde ich mal sagen, 45 aufwärts, die eher dann sofort so diese ablehnende Haltung einnehmen und sagen, ey, du, hä, was, nein, die mussten mitmachen, baba. Also das ist schon, ich hoffe auch, was irgendwie weniger wird jetzt dann in den nächsten Jahrzehnten, wenn einfach so viel Zeit vergangen ist, dass man dann auch keine Berührungsängste hat über Täter schafft, in der eigenen Familie irgendwie so klar zu sprechen und die so klar zu benennen. Und ich meine, du hast auch gesagt, die machen das irgendwie besser, also jetzt eben rechte Kräfte. Man muss ja sagen, die nutzen halt einfach so Medien wirklich besser, und morgen bei dem Talk geht es ja auch um Medienkompetenz. Und das heißt aber ja nicht nur, dass wir Nutzerinnen bessere Medienkompetenz brauchen, zu erkennen, was ist Falschinformation, was ist revisionistisch, sondern ich finde, das heißt auch, dass Institutionen eigentlich auch mehr Medienkompetenz brauchen, wie man solche Inhalte erstellt. Ne? Weil an sich ist es wirklich kein Hexenwerk. Ja. Und was die machen, das könnte wirklich auch jeder, der irgendwie eine halbwegs geschulte Person an der Seite hat und sich einfach ein bisschen Zeit natürlich dafür nimmt und Ressourcen hat. Aber das vermisse ich halt wirklich sehr, dass man irgendwie immer über diese Inhalte spricht und sagt, das ist so schlimm, und man drosselt dann künstlich Maximilian Krah die Reichweite, was ja wirklich krasser Eingriff eigentlich ist. Ne? Und ja, die AfD radikalisiert unsere Jugend auf TikTok, aber man setzt ihm wirklich gar nichts entgegen, was ernstzunehmend ist und langfristig ist. Ne? Weil jetzt zum Wahlkampf waren so ein paar gute Momente dabei, aber jetzt gerade ist eigentlich schon wieder komplett brach. Und das finde ich dann schon auch ein bisschen schade und kann ich auch nicht richtig ernst nehmen, ne? Wenn das dann, wenn man gar nicht versucht, da irgendwie ernst zu nehmen, gute, auf Augenhöhe produzierte Inhalte macht.
Ja, du warst gerade bei deiner Kommentarspalte. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge los ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde in letzter Zeit immer wieder in meine Timeline bei Social Media, egal ob es jetzt vor allem bei Instagram war, ist ehrlich gesagt der Fall, wirklich kruder, merkwürdiger Kram eingespielt in Richtung, dass man ein Bild von Hitler in eine ganz normale Werbung reingeschnitten hat. Mhm. Also von wirklich von einem Unternehmen, einfach nur um Ragebait oder um Clickbait irgendwie zu kriegen. Dann feiert gerade Ye oder Kanye West mit seinem Song einen mega großen Hype irgendwie, und man mimisiert, doof gesagt, oder man macht diese ganze Auseinandersetzung damit so zum Gag. Mm. Da frage ich mich doch eigentlich, müsste das doch, also das ist ja was man mit Medienkompetenz von Unternehmen oder von Institutionen schwer wegkriegt. Also diese Wahrnehmung von der NS-Zeit als Gag, ganz doof gesagt. Ist das was dir begegnet in deinen Kommentaren oder in dem, wie damit umgegangen wird?
Ja, auf jeden Fall. Es gab da ja auch so jetzt vor kurzem auch diese KI-Trends, so POV, you wake up in, und dann gab es ja you wake up in so Ancient Egypt.
Rome, ja.
Ja, genau. Ja. Oder halt auch, du wachst 1941 in Auschwitz auf oder so, ne? Auch das gab's, und das waren natürlich auch komplett bescheuerte Videos. Aber ich bin dann auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich ist es fachlich und wissenschaftlich komplett bescheuert, und was da gezeigt wird, entspricht wirklich 0,0 der Realität. Aber es führt halt dazu, dass sich auch andere Menschen dafür interessieren, so, ne? Und jüngere Menschen dafür Fall interessieren. Deswegen, ich glaube, da muss man so ein bisschen Arroganz auch ablegen und sagen, oh mein Gott, mich irritiert das komplett, aber junge Menschen spricht es vielleicht an und man kann das vielleicht sogar nutzen. Und ich finde, ne, diese ganzen KI-Darstellungen gibt es ja auch von Anne Frank, die erzählt dann als KI-generiertes, als KI-generiertes Figur dann ihre Geschichte und so. Ich fände das voll interessant mal, wenn das jemand macht, der wirklich, ne, wo irgendwie eine Recherche dahinter steckt, wo man vielleicht sogar irgendwie schafft, das Quellen zu implementieren und so. Also
gab es nicht mal diesen Instagram-Account Sophie Scholl, die von WDR, war das nicht so in die Richtung?
Nee.
Also mir hat es auch nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ja, also ich finde, das ist halt ein gutes Beispiel für gut gedacht, weil das, aber das war ja sogar von der ganzen Machart her wieder so Tatortpublikum.
Ja,
ne? Also
stimmt.
Da war eine Schauspielerin, die sieht aus wie vom Tatort und ja, also
wenn man jetzt nachgucken würde, hätte sie wahrscheinlich im Tatort schon mitgespielt.
Ja, kann gut sein und gut für sie, aber ich weiß nicht. Also ich fand da, das sieht man ja, finde ich, auch an den Kommentaren und ich glaube, haben sie ja selber auch veröffentlicht, die Zahlen zu ihren Altersgruppen, ne? Dass es jetzt nicht unbedingt die jungen Menschen angesprochen hat, aber es ist ja auch okay. Aber ja, was ich sagen will, ist, glaube man, also was du natürlich erwähnt hast mit so Kanye West und so, da braucht man nicht drüber reden, dass jetzt irgendwie junge Leute dann zu dem Thema hinführt. Aber trotzdem glaube ich, dass man schon so ein bisschen seine Berührungsängste verlieren muss zu allem, was halt jetzt so Trend ist auf TikTok. Vielleicht kann man dann das ja auch für sich gut nutzen und so eine KI-POV-Challenge machen, die ich habe es auch aufgegriffen im Video, ne, und habe dann halt versucht, so den Alltag von Häftlingen im Lager durch überlebenden Zitate und so zu beschreiben. Vielleicht würde man das auch schaffen in dieser Darstellungsform, die halt sehr Fake News durchzogen ist und das aber irgendwie auf eine gut durchdachte, recherchierte Form präsentieren. Ich glaube, das muss möglich sein. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen Berührungsängste verlieren.
Ja, interessant. Du besorgst gerade eigentlich dafür, dass ich mich mit 30 fühle wie der letzte Boomer, weil ich immer das sozusagen negativ betrachten will.
Ja, ich bin noch älter als du und fühle mich da auch. Also, ne, es war auch für mich so, weil ich habe, ich mache eigentlich nie Trends oder so. Aber es gab vor einem Jahr so den Trend auf TikTok, dass Leute ein Video, einen Song genommen haben von dieser Sängerin iLiver, heißt sie. Die hat riesengroße Konzerte gespielt und die hat einen Song, der heißt Überlebt. Und ich weiß nicht, wie es kam, ist aber Trends oft so. Es haben Leute angefangen, diesen Song zu nutzen als Sound für Videos und dann haben sie ihre Gedenkstättenbesuche damit quasi gepostet. Ohne Kommentar meistens, einfach nur diesen Song und dann halt so Videos von ihrem Besuch in Buchenwald oder so. Und das war, diese Videos sind krass viral gegangen. Ne? Ja. Also die hatten wirklich Millionen Reichweiten und super viele Leute, die Fragen gestellt haben. Was sieht man da? Was sieht man da? Erklär mal das. Und ich habe es dann auch gemacht, auch mein Video hat über 1 Million Aufrufe bekommen, ne, mit diesem Sound. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man vielleicht erstmal so misstrauisch sein kann. Ne, das passt, der Song, die Zitate, der Text passt jetzt auch nicht so 100% zum Thema. Aber für eine andere Zielgruppe, die nicht unser Alter ist, ist es halt irgendwie, bedeutet das was? Und die haben sofort die Connection zu dem Thema und sind dann vielleicht erstmal interessiert. Und das da kann man auch gut nutzen.
Super, super interessante Perspektive, ja. Bringt mich auch zu dem Punkt, in dem Podcast oder in der Staffel des Podcasts geht es halt auch um dieses Thema Generationen, Altersunterschiede und eben auch die Vorurteile letztlich, mit denen wir uns so auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das ist kein Vorurteil unbedingt, aber ich glaube, wenn man jetzt auf die Aufarbeitung des der NS-Zeit und des Holocaust blickt, dann gibt es die Tätergeneration, dann gibt es die Generation, die darüber schweigt, dann gibt es die Generation, die anfängt, das aufzuarbeiten, 20, 30 Jahre nach dem Krieg teilweise. Und dann kommt die vierte Generation irgendwann, vielleicht die fünfte Generation. Und das sind wir und die jetzt in der Generation Alpha sind oder die jünger sind als wir, die eben keinen Bezug direkt dazu haben und die im Prinzip ja irgendwie auch von diesem Konflikt der Generationen ausgenommen sind. Also dieser Konflikt, dass man sagt, hey, rede darüber, ihr habt das totgeschwiegen. Jetzt sagst du selbst, dass in deinen Kommentaren die kritischen Dinge oder die Nachfragen kommen oder wo man es auf sich selbst bezieht, vor allem von älteren Leuten kommen, ältere mit großen Klammern. Ist es so, dass eine junge Generation dem Thema offener gegenübersteht? Hast du den Eindruck?
Es ist erstmal mein Eindruck, aber klar, das sind bestimmt auch Leute, die halt bei mir eher kommentieren. Deswegen, es gibt da genauso viele Leute, die das auch schon für sich so angenommen haben, dass es einfach reicht und warum müssen wir darüber sprechen und so. Aber ich glaube, dass es das auch die Chance hat, dass man vielleicht mal andere Perspektiven bespricht und dann merken sie schon, dass es sie interessiert, weil halt nun mal auch die Welt jetzt nicht mehr so ist, wie sie vor 50 Jahren war. Ne? Und so eine Schulklasse ist viel diverser und so Themen wie Queerness spielen jetzt eine Rolle oder auch feministische Perspektiven. Und diese Perspektiven gibt es auch alle im Thema. Thema Aufklärung, Holocaust. Ne? Mhm. Und dann weiß ich aber auch, es gibt da viele Stimmen, die sagen, ja, warum muss man mit feministischer Brille auf dieses Thema gucken? Das ist ja wirklich gar, das ist ja woke und das muss man nicht. Aber es gibt schon auch eine Daseinsberechtigung dafür, ne, zu gucken, wie war das eben Situation für weibliche Verfolgte, war einfach eine andere, weil sie Zwangsabtreibungen machen mussten, weil sie ihre Kinder weggenommen bekommen haben. Sie wurden mit ihren Kindern vergast, sie wurden vergewaltigt und so weiter. Ne? Also da gibt es schon ganz viele Beispiele, wo das eben Sinn macht. Und ich glaube, dass man da einfach neue Perspektiven finden kann und muss und dann junge Menschen darüber vielleicht auch viele ihren Zugang finden.
Hm. Stichwort Generation, die Generation der Überlebenden, also der Opfer und die Generation der Täter ist so gut wie verstorben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir persönlich war es so, dass als bekannt war, dass Margot Friedländer tot ist, habe mich das, ohne dass ich das, also natürlich war sie mir extrem präsent und immer sehr präsent, aber ich darüber hinaus hatte ich jetzt keinen expliziten Bezug zu ihr. Aber in der Sekunde, als ich das gelesen habe, hat es mich tierisch ergriffen, weil ich dachte, das ist so eine Last, die ist eine starke Stimme, eine sehr hörbare Stimme. Und in der Sekunde, wo sie weg war, habe ich so eine Art von Verantwortung gefühlt. Jetzt ist man quasi alleine. Mm. Und ich weiß, dass du auch über sie ein Video gemacht hast und dass man sich eigentlich öffentlich viel zu wenig mit ihrem Leben beschäftigt hat. Aber grundsätzlich beschäftigst du dich ja auch viel mit den Überlebenden und mit den Opfern und den Zeitzeuginnen. Und wie ging dir das, als du das erfahren hast? Also ist es für dich, hat sie für dich eine besondere Rolle gehabt?
Ja, ich glaube schon, aber halt auch das, wofür sie steht, ne, viel, dass man dann, sie steht halt eben für diese letzte Generation an Überlebenden, letzte gefühlt Handvoll Überlebender. Und deswegen war es, glaube ich, nicht nur auf sie als Person bezogen, sondern auch so, krass, ja, das wird passieren und wir werden das noch erleben, ne, dass es keine Überlebenden mehr gibt. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch. Aber gleichzeitig ist es halt dann schon, ne, was dann kam und die Zitate, die geteilt wurden und die Selfies mit ihr, die geteilt wurden. Und ich finde schon, dass man, wenn man auch so die letzten Jahre schaut, da wurde sie ja auch immer viel so vor Kameras gezerrt, in Anführungszeichen. Und ich will ihr nicht absprechen, dass sie das nicht auch wollte und auch ne, ihre Präsenz da eingefordert hat, was richtig und wichtig ist. Und was sie geleistet hat für die Erinnerungskultur, ist wirklich der Wahnsinn. Aber ich finde trotzdem, man merkt da halt auch wieder, dass unsere Erinnerungskultur und unser Gedenken schon sehr stark auch auf diesen Personen so gelastet hat. Und wir haben so gesagt, so, es ist ein Gedenktag, was machen wir? Wir laden eine Überlebende ein und die wird das dann schon machen. Ne? Mhm. Und die wird uns mit dem, was sie sagt, schon irgendwie so in die richtige Spur bringen. Und ich glaube dann, so traurig es ist, ist es aber auch eine Chance, sich dann mal selber zu überlegen, was man vielleicht dazu sagen kann, wenn dann keine Überlebenden mehr zu Gedenkveranstaltungen oder so eingeladen werden können, weil es keine mehr gibt.
Würdest du sagen, dass das ein Symbol ist für die Art und Weise, wie wir uns gewöhnt haben an Erinnerungskultur, also der Umgang mit beispielsweise Margot Friedländer?
Ja, schon. Und das Ding ist, wenn sie jetzt nicht mehr da ist, dann wird es halt trotzdem, und das sieht man ja jetzt schon, Politikerinnen geben, die zitieren sie halt dann einfach. Ne? Und das stößt mir schon immer so ein bisschen sauer auf, weil ich finde das total legitim. Und wie gesagt, diese Stimmen müssen verstärkt werden. Ja. Aber es ist halt ganz oft, finde ich, so ein Ausweg, um sich keine eigenen Worte einfallen zu lassen. Und ich fände, das wäre schon auch mal hilfreich, auch wenn PolitikerInnen irgendwie im Bundestag sprechen, dass sie ne, es schaffen, auch ohne dass man dieselben 10 Floskeln und nie wieder ist jetzt und dann erinnert euch und dann noch 5 Zitate und dann tschüss. Dann ist das Gedenken so ne, in der Praxis und dass man da es irgendwie schafft, irgendwie wirkungsvollere Formen zu finden, wo man selber sich seine eigenen Gedanken einbringt. Das könnte auch eine Chance sein. Jetzt mal schauen.
Was würdest du denn wünschen, wie es funktionieren könnte?
Ja, also ich glaube, es braucht schon auch dieses Ritualisierte. Ne? Das soll auf jeden Fall nicht verschwinden. Das ist ja, ich meine, das sind auch immer Trauertage. Deswegen brauchte sie diese rituellen Formen und dieses Thema Grenze ablegen und so und Kerzen anzünden. Das braucht es auf jeden Fall. Aber es braucht zusätzlich einfach schon auch neue Formate und eben vor allem da so in diesen Politikerinnen reden, da würde ich mir schon wünschen, dass man entweder Platz macht für andere Perspektiven und sagt, dann warum muss dann der Bürgermeister da immer eine Rede halten jedes Jahr. Wieso laden wir nicht mal Urenkel ein von jüdischen Einwohnern des Ortes oder die jetzt irgendwie antifaschistische Arbeit machen in dem Ort oder jemanden, der in einem Verband von Sinti und Roma sich engagiert. Ne? Also man könnte da ja auch erstmal schaffen, so eben nicht mehr nicht immer dieselben 5 Politikerfloskeln irgendwie eine Bühne zu geben, sondern Menschen, die jetzt auch irgendwie aktiv gegen das Vergessen und für das Erinnern einstehen. Ja, so neue Formate, neue Leute und dass mehr Leute Stimmen irgendwie da auch eine Rolle spielen. Und neue Worte damit auch irgendwie einen Platz finden als nie wieder.
Ja. Welche Rolle spielen Überlebende oder ZeitzeugInnen, solange sie auch da sind, Auch in deiner Arbeit, ich weiß, dass du dich damit ja auch sehr viel beschäftigt hast. Also du hast mit einigen gesprochen, du hast ja auch, ich habe auch gelesen, dass du sehr viel Kontakt hast mit anderen Institutionen, also welche Auseinandersetzung hast du mit Überlebenden, mit Zeitzeugen?
Also das Ding ist, ich habe jetzt noch nicht so viele getroffen, ne? Vielleicht, also eine Person, Renate Ares, ich sag mal intensiver, wir haben auch immer noch so Kontakt, aber ansonsten beschränkt sich das wirklich auf so ein, zwei öffentliche Veranstaltungen, wo ich eben dabei war, aber das Ding ist, diese ganzen Interviews und was sie gesagt haben oder geschrieben haben, das bleibt ja da, ne? Also auch von der Margot Friedländer, das Interview, was ich für mein Video verarbeitet habe, war irgendwie von 1997 oder so. Ja. Das ist 5 Stunden lang, ne? Und sie spricht da wirklich sehr detailliert und das ist mir auch immer wichtig, so zu sagen, das ist ja alles schon da, ne? Und nur weil die Person nicht mehr am Leben ist, das, was sie schon mal gesagt hat und vielleicht auch gesagt hat zu dem Zeitpunkt, wo sie mental noch fitter war und körperlich fitter war, weil sie halt vielleicht da erst 70 war oder 60 und nicht schon 100. Ne? Das bleibt irgendwie bestehen und deswegen dieses Material zu verarbeiten, weiter zu nutzen und irgendwie damit auch die Geschichten zu erzählen, hat, glaube ich, auch auf jeden Fall eine große Chance. Aber das ist auch das, ne? Man zerrt dann lieber diese alten Personen wieder auf einer Bühne, dass sie zum 100. Mal dieselbe runtergebrochene Geschichte ihres Traumas erzählen, obwohl es davon wirklich schon ganz viele Aufnahmen gibt. Also das, da finde ich den Umgang schon teilweise echt ein bisschen kritisch, weil auch gerade jetzt, ich bin auch gespannt, morgen ist ja auch nochmal Überlebende hier, die darüber sprechen. Ja. Und es wird bestimmt die Frage kommen nach der AfD und wie ist das jetzt für sie, in einem Land zu leben, wo die AfD so, und das finde ich halt, dann das ist wirklich nur, ich frage das und hoffe, dass sie einen Satz sagen, den ich dann für ein Instagram-Zitat-Post nutzen kann und der irgendwie sich gut als Headline eignet. So, ne? Und deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es eben diese Archive gibt, wo Tausende dieser Interviews, Verschlagworte teilweise transkribiert. Also das ist wirklich eine krasse Archivschatz und der wird halt voll wenig genutzt und stattdessen nutzt man diese Personen, die wollen es, wie gesagt, ganz bestimmt, aber zerrt sie halt bis zum letzten Tag so ins Rampenlicht, damit sie was sagen, was dafür führt, dass wir uns besser fühlen und am besten noch wissen, wen wir wählen in der nächsten Wahl oder nicht.
Ja, ja, ich meine, der Symbolismus ist halt was letztlich keine Aufklärung liefert. Also man füllt damit ja etwas, wo viele Leute vielleicht gar kein Gefühl zu haben, mit etwas, was vermeintlich ein Gefühl hat. Ich habe das irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, Kranz niederlegen, Schindlers Liste Musik spielen lassen und dann ab nach Hause. So
ja, genau.
Und man hat die Hausaufgaben dann erfüllt. Spannender Punkt. Zum Abschluss würde mich interessieren, wie du dazu denkst, dass du auf einem Medium ja stattfindest und dass du ein Medium nutzt, was ein Vorurteil extrem bedient, was es über junge Menschen gibt, was uns aber alle betrifft, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne im Prinzip Stück für Stück nach unten geht. Also wir grillen uns das eigene Hirn. Wenn man jetzt aber mal drüber nachdenkt, dann ist ja Geschichte, sehr, sehr, also speziell Geschichte, ein Thema, was viel Zeit braucht, viel Auseinandersetzung braucht mit Hintergründen. Findest du, da gibt es einen Widerspruch oder siehst du das ganz anders?
Also ich meine, man muss immer kürzen, ne? Auch eine Netflix-Doku, eine Schulstunde, eine Gedenkstättenführung, das ist ja immer komprimiert und schneidet rechts und links Dinge ab. Und klar, so bei einem 90-Sekunden-TikTok-Video schon auch nochmal was anderes. Aber ich glaube, das ist halt schon auch eine krasse Chance, weil ich kann das halt, ich bin vor der Kamera und kann erzählen. Ich kann dann Dokumente, Videos, Audios, Fotos, alles so zusammenbringen und komprimieren. Und dann ist halt eine sehr krasse Informationsdichte so. Und ich suche natürlich schon auch Themen aus, die jetzt vielleicht ein bisschen nischiger sind und die aber nicht ganz großen Fässer aufmachen. Ne? Also ich würde jetzt wahrscheinlich kein Video machen von irgendwie jüdische Wahrnehmung vom Ersten Weltkrieg bis heute oder so, sondern es ist halt dann eher, warum wussten die Nazis, wer jüdisch war. So, ne? Also dann halt so eher so spitz eine Frage und die Antwort ist erstmal in einem Satz gegeben und ich kann das dann unterfüttern durch Quellen, durch Dokumente etc. Und das sind auch Themen, die dann nicht so viel Vorwissen brauchen. Anderes Beispiel, ich spreche über Wachhunde in einem Konzentrationslager und da auch ohne, dass man jetzt so versteht, dass System der Konzentrationslager und wie sind sie entstanden, versteht man, boah krass, sogar Hunde haben dazu beigetragen, das Leid der Häftlinge zu vergrößern, weil sie abgerichtet waren drauf auf Kommandos wie hol den Juden irgendwie Menschen anzufallen. So, ne? Und das, glaube ich, schafft dann trotzdem so ein bisschen weiteres Puzzlestück Wissen und auch Empathie mit den Verfolgten. Und aber gleichzeitig habe ich auch dann darüber gesprochen, wie sie eben von ihren Herrchen, so den SS-Männern, abgerichtet wurden. Also hat man auch nochmal so die Täterperspektive. Also eigentlich voll viel an einem super nischig spitzen Thema. Und ist aber so erstmal so, ich habe das Video, glaube ich, sogar so angefangen, so, ich habe gehört, so Hunde-Content ist auf TikTok ein Ding und dann halt nur so Aufnahmen gezeigt von Hitler und seinem Hund, so, ne? Also, dass man dann das damit auch schafft, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, wenn man vielleicht auch so bricht und trotzdem ein Thema anspricht, was auf der Plattform erstmal Sinn ergibt, so Hunde-Content, ne? Deswegen hat das, glaube ich, ja, kann man an dem Thema, glaube ich, ganz gut sehen, was mir da, was meine Gedanken dazu sind.
Ja, total. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema, oder? Das kommt, glaube ich, im Oktober.
Herbst, ja.
Im Oktober kommt es raus. Du hast ein Buch geschrieben zu eigentlich deiner Idee oder zu der Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur in Deutschland. Da hast du ja auch einen Vortrag dazu heute gehalten. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, erstens das zu schreiben und auch vielleicht einen analogen Weg zu wählen, obwohl du sonst eigentlich digital kommunizierst?
Ja. Ja, was hat mich dazu bewegt? Also erstmal, also erst war tatsächlich die Anfrage da und ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, so das wäre schon mal sehr, sehr cool, aber dachte halt auch da so, ja, aber ich bin halt schon jetzt auch so diese die TikTok-Person, so, ne? Ja. Und wer, also würde es Sinn machen, dass ich jetzt noch ein Buch schreibe, so ist ja doch nochmal ein bisschen länger alles. Aber ich war dann Gott sei Dank in der Position, wo ich diese Anfrage bekommen habe und auch sehr frei über mein, also eigentlich komplett 100% frei das Vertrauen auch bekommen habe, mein eigenes Thema da zu setzen. Und glaube, das ist hoffentlich auch irgendwie so eine Ermutigung für ganz viele andere Leute, die auch denken, so ja, meine Stimme, bei dem Thema habe ich keine Sprechposition, weil also ich hätte jetzt vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal hier irgendwie darüber spreche und jetzt ein Buch schreibe und so, ne? Und dass das halt so Sachen sind, wenn man irgendwas anfängt aus dem eigenen Interesse und das dann einfach weitermacht und dann selber auch eine Lernkurve darin irgendwie entwickelt, dass dann auch sowas irgendwie passieren kann und man hoffentlich dann irgendwie auch andere Menschen damit erreicht und ne, also auch, was ich darin beschreibe, das ist ja bei mir nicht von Anfang an da, sondern das sind Sachen, die sind teilweise auch in den letzten, in der Recherche der letzten 12 Monate erst entstanden, meine Gedanken, die dann in dieses Buch geflossen sind, ne? Weil ich dann viel drüber gelesen habe, mich viel beschäftigt habe mit Leuten, die halt schon vor 50 Jahren drüber geschrieben haben und so und ja, es war eine krasse Reise, aber es ist schön, da jetzt irgendwie auch analog in einer längeren Form und eher so eine Metaebene, sage ich mal, und auch viele Themen, die ich für meine Videos recherchiert habe, nochmal länger einen Platz zu geben, deswegen ja, sehr, sehr aufregend und sehr, sehr schön zu wissen, dass das jetzt auch bald Menschen lesen können, so mein Take dazu.
Und letztlich geht es um die Veränderung der Erinnerungskultur in Deutschland.
Genau, das so Gedenken an, genau, und wie sieht das so, das sind halt auch jetzt eher so, ich sag mal, ich mache jetzt da keine Anleitungen für Gedenkorte und Museen und Politikerinnen, sondern es ist wirklich sehr, sehr praktisch so auf uns alle als Einzelpersonen angelegt, zu sagen, was kannst du als Person irgendwie, du bist auch ein Korrektiv, wie kannst du dazu beitragen, dass irgendwie andere Perspektiven, andere Themen sichtbar gemacht werden und dann fängt es eben dabei an, ne, zu wissen, was vor eigenen Haustür passiert ist, Widerstand von Verfolgten anzusprechen, nicht über das Thema zu sprechen in der Hoffnung, es würde irgendwie, die AfD würde dann verschwinden, wenn alle nur mehr über Auschwitz wüssten und so, ne, also das genau, sind dann so ein paar Gedanken, die ich da aufgreife.
Würdest du zum Abschluss des Podcasts vielleicht eine Geschichte, die du aufgearbeitet hast in letzter Zeit, die dich besonders berührt hat, ohne dass man sie jetzt herausstellt und vergleicht mit anderen, aber irgendwas, was dir in den Kopf kommt, wenn ich dich frage nach einer Geschichte, die du aufgearbeitet hast in letzter Zeit, die dich besonders berührt hast?
Ich glaube, und das ist eigentlich absurd, aber es war tatsächlich Margot Friedländer, weil ich auch gemerkt habe, ich wusste echt gar nicht viel über sie, ne? Und dieses Interview war sehr, sehr ausführlich und sie hat, und das war mir gar nicht so bewusst, so den Schmerz, den sie halt hatte als Überlebende, dass sie ja eben von ihrer Mutter quasi verlassen wurde. Die Mutter wollte bei ihrem Sohn bleiben, also bei Margot Friedländers Bruder, und sind dann beide nach Auschwitz verschleppt worden und dort ermordet worden. Und sie ist dann in den Untergrund gegangen, hat sich versteckt, hat sich ja sogar die Nase operieren lassen, um irgendwie nicht als Jüdin erkannt zu werden und generell nicht erkannt zu werden. Und dann in diesem Interview hat sie auch so 1-2 Mal angefangen zu weinen und du hast so gemerkt, ne, dieser Schmerz, und sie sagt ja sogar auch, dass wenn du jünger bist, dann ist erstmal Überleben so die einzige Option, aber wenn du es dann überlebt hast, dann ist es erstmal Suffering, dann ist es Leiden, dass du halt überlebt hast und andere nicht und du stellst dir die Frage, warum. Und für mich war das echt krass, weil ich mit der Person viele Berührungspunkte hatte, ne, und natürlich auch ihre ganzen Interviews in der letzten Jahre irgendwie verfolge und dann zu merken, oha, da ist eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Seite an ihr, die ich nach ihrem Tod jetzt erst für mich so erschlossen habe. Das war wirklich ein Moment, den ich auch ganz viel privat mit Leuten so geteilt habe, weil ich wirklich so dachte, krass, oder der mir dann ja auch in meinem Video sehr wichtig war, eben weil ich dachte, das ist echt absurd, wir denken alle, wir kennen diese Person so gut, weil sie so präsent war, aber über diese Perspektive wusste niemand Bescheid.
Ich glaube, es war ja auch in dem Interview, dass sie gesagt hat, dass sie eine Art von Scham entwickelt hat, weil sie überlebt hat. Also wirklich verrückt.
Ja.
Ich danke dir sehr. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Mitbringen der Geschichte und dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
Das war's mit dieser Folge vom Republicast. Schön, dass du dabei warst. Noch mehr Gespräche mit spannenden Menschen, mit denen ich auf der Republika 2025 in Berlin gesprochen habe, hörst du in den anderen Folgen dieses Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.